Gottes Wort ernst nehmen haben wir als Tagungsthema gehabt. Und da erinnere ich mich an eine Situation, da ging es auch um die Verbindlichkeit und Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit der Bibel. Und dann sagte jemand ganz fromm und klug: Wir glauben an Jesus, nicht an die Bibel. Was wollen wir dazu sagen? Wenn Gott Gottes Wort, das geschriebene Gottes Wort, sagen wir jetzt mal, gegenübergestellt wird und auseinandergehalten wird von Jesus Christus, da gibt es eine geistliche Katastrophe. Denn jeder kommt dann mit seinem Jesus, den er sich dann vorstellt. Ich habe dann gefragt: An welchen Jesus glaubst du denn? Sag mir das, wie ist dein Jesus? Und dann hat er auch müssen zugeben, dass er die Hauptinformationen aus der Bibel hat. Also lassen wir uns da nicht davon beeinflussen. Wenn wir es mit Gottes Wort zu tun haben, dann haben wir es mit Jesus zu tun und umgekehrt auch. Ich habe die Jahreslosung von vor 2 Jahren noch nicht vergessen. Ich hoffe sie auch nicht. Wie hieß sie? Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist eine wunderbare Aufforderung und die sollte man nicht nur im Blick auf 2010 behalten. Nächstes Jahr kommt auch eine wunderbare Jahreslosung, allerdings nur die Hälfte von diesem wichtigen Satz. Da heißt es dann: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber davor heißt es: Lass dir an meiner Gnade genügen. Das wollen wir uns gleich mitnehmen, die nächsten Predigten über die Jahreslosung sind ja bald soweit. Also es geht um Jesus und um das, was er in uns wirkt. Gottes Wort ernst nehmen und wie Jesus aus Liebe dienen, habe ich mir im Blick auf den Abschnitt für heute gemerkt. Wir schlagen mal auf Johannes 13. Die Überschrift lautet dort in der Bibel: Die Fußwaschung. Wir lesen Johannes 13, 1 bis 17. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er auf vom Mahl und legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, der bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Denn er ist ganz rein und ihr seid alle rein. Ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Darum sprach er: Es sind nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Meister und Herr, Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Soweit. In den ersten 12 Kapiteln im Johannesevangelium, da berichtet der Evangelist ja mehr dieses öffentliche Wirken von Jesus, wie er Menschen begegnet ist, wie er geheilt hat, wie er Kranke und Sündern begegnet ist, das öffentliche Wirken. Und das lehrt uns ja auch ganz fest, an Jesus zu glauben, wie er ist als der Herr und der Heiland. Im zweiten Teil, ab Johannes 13, da wird der letzte Lebensabschnitt Jesu auf Erden berichtet. Und das ist eigentlich ein einzigartig gestalteter Abschied für seine Jünger. 5 Kapitel sind ausschließlich letzte Worte, Abschiedstaten und dann eben die Kreuzigungsgeschichte. Jesus aus Liebe dienen. Jesus hat aus Liebe gedient und das ist uns dann zum Vorbild empfohlen. Allein schon dieser Vergleich, dass der Herr den Menschen, sprich seinen Jüngern, dient, ist ein eindeutiges Zeichen, dass kein Religionsstifter dieser Welt damit vergleichbar ist. Welcher Religionsstifter dient seinen Gläubigen? Ich möchte zum Ersten sagen, der Auftakt zum Finale. Das ist der erste Gedanke, die 1 bis 5, die Verse, der Auftakt zum Finale. Bevor wir anfangen, nämlich zu überlegen, wie können wir das umsetzen, Fuß waschen, machen wir ja nicht so jeden Tag bei anderen, müssen wir überlegen, was ist hier der Vorgang, der Inhalt. Und der Auftakt zum Finale, ich meine, das Finale ist die Kreuzigung, das ist das, worauf die ganze Lebens- und Erdengeschichte Jesus hin zielt. Beginnt mit dieser Vorausfeier, dem Abendmahl. Diese Prägung ist ja noch durch die alttestamentliche Passaliturgie gegeben. So der Rahmen, die haben ja da gefeiert, wie es sich für Juden gehörte. Und zugleich war es völlig neu und einmalig. Es war das Mahl des neuen Bundes. Brot und Wein wurden als Zeichen eingesetzt, hat mal einer beobachtet, das Kreuz, so wichtig und so hoch wird es schätzen als Zeichen, ist nicht in der Bibel als Zeichen vorgegeben. Es ist überhaupt kaum ein Zeichen in der Bibel, sondern das Brot und der Wein sind die einzigen Zeichen, die in der Bibel neutestamentlich für uns gegeben sind. Natürlich zielen sie auf das Kreuz hin, das nicht wenig heutzutage umstritten ist. Also das Mahl des neuen Bundes. Und hier ist interessant, es gibt bei Johannes keine weitere Abendmahlsberichterstattung, außer dem, was wir hier lesen. Er ergänzt das, was die anderen Evangelisten schreiben, wunderbar, sagt es nicht nochmal, sondern berichtet das, was noch dazukommt, die Fußwaschung. Und er berichtet ausführlich die Reden, die Jesus in dem Zusammenhang gehalten hat an diesem letzten Abend. Nun ist hier da im ersten Vers gleich von der Liebe die Rede. Die Liebe und wie eine Art Überschrift könnte man es fassen, diesen ersten Vers. Wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Die Seinen. Im Schwäbischen gebrauchen wir das Wort, wenn wir einen bestimmten Personenkreis meinen, sagen wir auch die Meinen. Was ist damit gemeint in der Regel? Die Meinen. Die Angehörigen. Ja, meine Leute, sage ich, da weiß der mich kennt, dass das die Eltern sind. Oder die Meinen, das ist die engere Familie. Das sind die Meinen. Und so ist es jetzt hier auch bei Jesus. Wobei man da aufpassen muss, in welchem Zusammenhang er sagt, letztendlich sind ja alle Menschen als Schöpfer, sind wir seine Geschöpfe, die Seinen. Aber es geht hier auch nicht nur um die Juden, von denen er vom ersten Kapitel, wo der Johannes schreibt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Da sind es die Juden. Das sind auch die Seinen. Aber wenn es sich zuspitzt hier, sind die Seinen, seine an ihn glaubenden Nachfolger. Die innerlich nicht zur Welt gehören, die schon in der Welt leben, aber die nicht zur Welt gehören. Seine Leute sind das. Und da erhebt sich natürlich ganz stark die Frage, wenn man sowas bedenkt, gehöre ich zu ihm? Kann er zu mir auch sagen, das ist auch einer von den Meinen. Eine, die zu den Meinen gehört. Das ist unheimlich wichtig, weil sonst kann man nicht leben und nicht sterben auf im Frieden. Leben kann man vielleicht schon einigermaßen. Aber wichtig ist, ob wir zu den Seinen gehören. Die er geliebt hat, darum geht es ja. Nicht nur, die er besitzanspruchmäßig bezeichnet, sondern die er geliebt hat. Das ist diese Retterliebe, die wir alle in diesem Satz aus Johannes 3, Vers 16 kennen. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er, ja, auf das alle, die an ihn glauben und so weiter. Und im Johannes 15 heißt es auch, niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus liebt mit dieser Retterliebe. Und das ist die Liebe, von der in Vers 1 heißt, mit der er sie geliebt hat, so liebte er sie bis ans Ende. Könnt mir denken, dass auch jemand eine Elberfelder Übersetzung auf seinem Schoß hat. Was steht da? So liebte er sie bis ans Ende. Auch so. Ich habe gemeint, ich hätte das woanders gelesen. Es heißt bis zur Vollendung. Bis zur Vollendung. Weil wenn wir vom Ende reden, dann sind wir meistens auch am Ende mit allem. Und bei Jesus, er ist nicht am Ende, wenn es aussieht, wie wenn er am Ende wäre. Und das ist auch nicht bis zum Ende und dann ist halt Schluss. Wann ist denn mit Jesu Liebe Schluss? Ist doch gar nicht Schluss. Wir haben es ja vorher gehört im Korintherbrief. Also, in der Fußwaschung ist das sozusagen zugespitzt. Er liebte sie bis hin zur Vollendung. Und jetzt kommt die zu Fußwaschung als, ja, als Handlungspredigt sozusagen mit Erklärung in einer Vorschattung auf die Vollendung hin. Es war für Jesus alles gar keine Überraschung. Was jetzt kommt, ist nicht überraschend. Das ist vielleicht für die Jünger höchst überraschend, aber für ihn ist es nicht überraschend. Er wurde nicht aus dem Amt gedrängt, wie einer, der seinen Platz nicht behaupten konnte, weil bessere nachrücken. Er wurde auch nicht abserviert oder musste abtreten, sondern er wusste, dass er würde aus der Welt gehen, und zwar zum Vater gehen. Es ist im besten Sinne ein Heimgang für Jesus. Es ist auch nicht gut, wenn wir das Wort vermeiden beim Ableben eines Gläubigen, Verstorbenen, dass wir ruhig sagen Heimgang. Das ist es ja auch. Und Jesus, für ihn ist noch viel mehr ein Heimgang. Wörtlich heißt es hinübergehen. Also das ist ein aktiver Vorgang, nicht eine Demontage, wo ihm letztlich die Füße unter dem Boden weg, unter der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Der tiefere Sinn ist also mit diesem einen ersten Satz von Kapitel 13, dass er eine Erläuterung ist von Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So liebte er die Seinen. Was ist das Besondere an Jesus? Hat mal einer in der Predigt gefragt. Was ist das ganz Besondere an Jesus? Da könnten jetzt viele Beiträge kommen, aber in Bezug auf seine Liebe und sein Handeln muss man sagen, ist das Einzigartige und unvergleichlich mit jedem anderen Menschen, dass er nie an sich selber dachte, nie für sich selber handelte, sondern immer für die Seinen und zur Rettung der Welt. Sowas nennt man Liebe. Alles andere ist Geschwätz. Ich kann noch so viel sagen, ich liebe dich, wenn meine Taten etwas anderes ausdrücken. Aus Liebe kam er vom Thron des Vaters in die Welt, die verdorbene Welt. Er wusste ja, auf was er sich einlässt. Aus Liebe offenbarte er seinen Heilswillen des Vaters. Aus Liebe weihte er die Jünger in diesen Heilswillen ein und dann gab er auch sein Leben hin. Aus Liebe alles Und dann ist es auch noch Liebe, wenn wir diesen Abschnitt nehmen, dass er seinen Jüngern ein Vermächtnis gibt und einen Auftrag aus Liebe. Es ist die Liebe des Vaters zu ihm, dem Sohn, und die treibt ihn und prägt ihn. Und es ist die Liebe des Sohns zum Vater. Und so eine Wechselwirkung der Liebe begegnet uns hier. Die Retterliebe, die alles für die verlorenen Menschen gibt, und zwar, weil es der Vater so will. In neueren Kinderliedern und auch Botschaften für Erwachsene wird immer wieder Wert darauf gelegt, wie wertvoll wir sind. Wie wertvoll wir sind. Und es muss ja auch wirklich gesagt werden. Aber warum ist jemand wertvoll? Weil er was leistet oder was bedeutet für Menschen? Nein, ich behaupte, er ist deshalb wertvoll, weil er von Gott für wertvoll geachtet wird, weil Gott sich so eingesetzt hat mit seiner Tat in Jesus Christus. Und da bekommt jeder Mensch, weil er von Gott so wert geachtet ist, seinen Eigenwert. Und das macht ihn wertvoll. Also es ist praktisch ein Sammlerwert, den wir haben für Gott. Wenn, ein Wert ist ja nicht da, wenn keiner sich dafür interessiert, aber sobald und solange Gott sich für dich interessiert, hast du einen ganz enormen Sammlerwert. Das ist diese Liebe, die Jesus zu den verlorenen Menschen hat. Er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu einer Erlösung für viele zu geben. Und jetzt ist das hier ganz punktuell bei den Jüngern abgebildet in dieser Fußwaschung. Wenn man den zweiten Vers nimmt, dann denkt man, könnte man auch weglassen mit dem Judas. Das ist so eine dunkle Geschichte, so eine dunkle Folie, aber sie gehört eben zum Leben Jesu. Während dem Abendessen steht Jesus auf und von hier heißt das auch noch von dem Ischariot, also ist der Herkunftsort, ist nicht der Nachname von Judas, dem der Teufel ins Herz gegeben hat oder den der Teufel schon durcheinander gebracht hat. Der Teufel kann alles Mögliche. Er kann wahnsinnig viele durcheinander bringen. Nicht nur den Judas. Er bringt auch die 12 durcheinander, irritiert sie. Er irritiert Jünger bis heute. Aber was der Teufel nicht kann, ist den Heilsplan Gottes durcheinander bringen. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht denken, die Welt wird immer dunkler und böser und schlechter und es reift alles zu einer Katastrophe aus, so hat man den Eindruck, da wird Gott immer mehr in Schwierigkeiten kommen mit seinem Heilsplan. Und da dürfen wir getrost sein, der kommt nicht in Schwierigkeiten, der Teufel hat nicht unendliche Macht. Und das ist der Umgang, der hier auch angesprochen wird. Er hat Macht auf die, über die, für die, die sich der Sünde öffnen. Deshalb sagt Gott ja auch zu dem Kain ganz am Anfang der Bibel, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Und wegen dem ist Judas nicht einfach ein Schicksalsknabe, der nichts dafür kann und dem man letztlich auch nichts, keinen Strick draus drehen musste. Im Gegenteil, er hat ja dafür gesorgt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Nein, es ist Schuld und bleibt sie. Und für uns genauso so wichtig wie die Erkenntnis, dass wir wertvoll sind, ist es wichtig, dass wir nicht irgendwann die Führung Jesu etwas lockerer nehmen, dass wir Abstand nehmen, sondern dass wir an ihm bleiben. Wer nicht Jesus die Zügel überlässt, der braucht sich nicht wundern, wenn er vom Teufel geritten wird. Das ist die Logik aus dieser Geschichte. Und hier spielt sich dann immer wieder nur das Prinzip Sündenfall ab, vom Teufel ins Herz gegeben, das heißt, er geworfen sogar noch, er wurde inspiriert. Und da ist die Frage, was mache ich mit solchen Gedanken? Eva hätte müssen sofort zum Adam rennen und sagen, du, da läuft was schief, lass uns zu Gott gehen. Das wäre die einzige Lösung gewesen von dem Dilemma. Und so ist es auch für uns. Wenn irgendetwas schief läuft, gibt es nur eine Lösung, bevor wir uns damit selber übernehmen, nämlich zu Jesus zu laufen, der den Sieg über das Böse hat. Also, Vers 3, Jesus wusste, dass er den Heilsplan des Vaters in Kreuz und Auferstehung und im jüngsten Gericht erfüllen müsste. Es heißt, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hat. Dann, als er sozusagen am tiefsten Punkt ist, hat ihm der Vater alles in die Hände gegeben. Und jetzt kommt die dramatische Schilderung. Er steht auf, er legt ab, er gießt, wie es wörtlich heißt, also nicht in der Vergangenheitsform, wo man dann das schon langt. Es wird richtig dramatisch geschildert, alles in der Gegenwartsform ausgedrückt und soll auch deutlich machen, dass es völlig unüblich war, dass einer, der Herr ist, der Gastgeber in dem Fall, den anderen die Füße wäscht. Das waren das Zeichen für die Sklaven. Also wenn hier Jesus die Füße wäscht, dann zeigt er, dass er den Sklavendienst ausübt, dass er, der Herr, den Dienst ausübt, den eigentlich ein anderer tun müsste. Den Auftakt zum Finale erkennen. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Verse 6 und folgende bis 11. Den Dienst aus Liebe recht annehmen. Jetzt geht die Geschichte los mit Jesus und Petrus. Und es ist nur zu gut, dass der Petrus protestiert, dass sich das nicht so glatt nur abspielt, sondern dass er durch seine Reaktion das Gespräch und die Erläuterung für den Sinn der Fußwaschung in Gang setzt. Was überhaupt der Sinn des Jesus-Dienstes ist. War Petrus der Erste? Oder war er nur der Repräsentant? Ich glaube, er war wirklich der Sprecher. Wie öfters in seiner Biografie bricht er das Schweigen, das alle anderen auch fast umtreibt, dass er sagt, Herr, du als Handlanger, den sie vorher noch bejubelt haben, du als Sklave, der König ist, du als König, der Knecht, Herr, du mir, das geht doch nicht. Man müsste das dramatischer sagen, ich bin kein Schauspieler, aber Sie können sich das vorstellen, wie das so geht. Und in gewisser Weise ist es eine Erinnerung, eine Parallele an Johannes den Täufer, wie er den Jesus kommen sieht und er sich taufen lassen will, dann sagt er doch auch, Herr, ich soll dich taufen, eigentlich du mich. Da ist dieselbe Einstellung gegeben. Trotz dieser liebevollen Antwort in Vers 7, da heißt es, wenn was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber du wirst es danach erfahren. Trotz dieser liebevollen Antwort, es wird deutlich, es gibt ein Ich und ein Du. Du, Petrus, ich, Jesus. Und das betont auch gleichzeitig den Abstand, den Unterschied. Man kann hier deutlich sehen, dass den Leidensweg, den muss Jesus allein gehen. Ich, du wirst es aber danach erfahren. Im Grunde bezeugt er, mich versteht im tiefsten Sinne nur der Vater selber, der mich gesandt hat. Und das ist die Isolation, die in der Passion Jesu vorhanden ist. Jesus sagt ihm, jetzt begreifst du es nicht, aber es kommt die Zeit und da wirst du es begreifen, hernach. Sind wir barmherzig, wenn wir denken, die Jünger sind auch ein bisschen blöd gewesen, die hätten doch das begreifen können. Ich glaube, wir sind alle uns meistens nicht bewusst, dass wir viele Jahre später leben. Wenn wir die Geschichten lesen, wissen wir, was hinterhergekommen ist. Wir wissen, wie das ausgegangen ist und was noch kommt. Ja, sind wir barmherzig mit Ihnen. Und jetzt kommt Petrus nochmal und sagt, also dann, das geht nicht, in Ewigkeit nicht. Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und jetzt kommen wir wieder mit unserer Psychologie und denken, ja, der Petrus, der war ein Besserwisser. Wie immer hat er gesagt, das widerfahre dir nur nicht. Oder wenn auch alle Ärgernis an dir nehmen, ein paar Sätze später. So diese Art. Aber es ist eine heftige Reaktion. Eine ganz heftige Reaktion. Wir können das gar nicht deutlich genug sagen. Sieht Petrus als einer, der in einer ganz großen Ernsthaftigkeit bei seinem Herrn ist, den Unterschied zwischen Jünger und Herr. Er sieht den Jünger, während in unserer heutigen Zeit eine Kumpanei und ein Hugo lässt spielen mit Jesus, der Eindruck ist, er liebt seinen Herrn und er sieht den Unterschied und er hat auch Charakter und er weiß, das gehört sich nicht, was Jesus hier macht, jetzt normalerweise. Und das ist wichtig, dass Petrus als ein ernsthafter Jünger hier zurechtgewiesen wird. Vers 8b. Das wichtige Grundmuster des göttlichen Handels. Wenn du nicht willst, Petrus, du brauchst nicht. Und das ist für mich auch ein Zeichen. Jesus zwingt gar niemand in ein Schema hinein. Er lässt ihm die Freiheit. Wenn er ruft und einlädt in die Nachfolge, ist immer freiwillig und die Antwort muss gegeben werden. Er zwingt niemand zum Heil. Wer nicht will, der muss nicht. Aber man hat auch dann keinen Anteil an ihm. Hier kommt wieder das Wort Teilhaben, das wir diese Woche in der Losung hatten. Mit dem Teilhaben habe ich gedacht, was heißt denn eigentlich Teilhaben? Der Herr ist mein Teil. Hier kommt es ein bisschen zum Ausdruck. Das geht vom Erbteil aus. Und das bedeutet das Los und das Schicksal. Das Erbteil, das jemand hat, wenn er mit Jesus im Himmel ist. Das ist das Erbteil. Ich habe da eine Parallele in Römer 8, Vers 17. Da steht, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, Gottes Erben und Miterben Christi. Und kein Teilhaben heißt nicht im Himmel sein. Das ist eigentlich die Kurzform dafür. Deshalb, wenn es ums Erben geht, sollten wir dabei sein. Ums Erbteil im Gottesreich. Auf jeden Fall, da geht es nämlich um alles. Und das will Petrus natürlich dabei sein, alles haben. Und deswegen kommt er auch und sagt dann, ja, dann auch alles gleich. Nicht nur die Füße. So engagiert, wie er vorher abgelehnt hat, so engagiert ist er jetzt dabei. Natürlich, weil es ihm ernst ist. Und da sagt Jesus, also, wer gewaschen ist, übertragen gesagt, wer das rettende Wort angenommen hat, wer sich bekehrt hat, wer Jesus in Jesu Nachfolge steht, der braucht es nicht immer wieder zu tun. Es ist wie wenn man verheiratet ist, da wird man nicht nach jeder Versöhnung, nach einem Streit sagen, jetzt müssen wir neu aufs Standesamt. Das ist auch Blödsinn. Das macht man nicht, man ist ja verheiratet. Und so ist es hier. Auch wir brauchen da nicht eine neue Bekehrung, sondern eine neue Hinwendung, wenn was schiefgelaufen ist. Also, wer gewaschen ist, wer das rettende Wort angenommen hat. Aber die Füße waschen, das brauchen wir immer wieder, diese tägliche Reinigung, denn aufgrund unseres Lebens gibt es immer wieder solche Situationen. Drei Linien zeigen uns die Fußwaschung. Die weist auf das, was noch kommt, hin, unmittelbar. Also den, der uns reinmachen muss, der durch sein Blut am Kreuz vergossen, ja, die Reinigung für uns bewirkt hat und das auch an uns tun will. Und das Zweite, er erinnert uns, und die Fußwaschung symbolisiert auch die täglich nötige Reinigung, dass wir einfach abends sagen, ja, es ist schief gelaufen. Einiges war nichts in Ordnung. Manches vergessen wir auch wieder, vor was vor ihn gebracht haben. Das macht mir manchmal zu schaffen, dass wir dann auch ihn bitten, dass er das in Ordnung bringt. Und dass wir dann auch diese Fußwaschung, speziell diesen Dienst Jesu, annehmen. Und das ist hier in der Mitte dieses Abschnittes das Entscheidende. Wer sich nicht von Jesus bedienen lässt, kann letztlich auch nicht Jesus dienen. Das ist der Weg der Religionen, dass man sagt, ich diene und dann kann er mir irgendwann mal eine Belohnung zukommen lassen. Und wenn es der Himmel ist. Das ist der falsche Weg. Erst werden wir von Jesus bedient, er muss uns dienen und dann können wir ihm auch dienen. Ihr seid rein, ihr seid bekehrt, Vers 10. Und dann kommt der nächste Schritt. Also den Dienst Jesu aus Liebe annehmen, das ist ja auch eine Frage der Liebe, dass ich das tue und ihm nicht dankend ablehne. Und das dritte noch, mit gutem Beispiel vorangehen. Vers 12 bis 17. Beispiel als Vorbild, als Modell, als Hinweis, als Gleichnis. Vers 13, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Welche Folgerung zieht man aus der Fußwaschung? Jesus fragt nochmal, versteht ihr die Symbolik? Ich, der Herr, auch hier wieder deutlich die Fronten, ist falsch gesagt, aber die Einschätzung und die Einteilung. Ich, der Meister, ihr, die Schüler. Ich, der Meister, der die Schrift nicht nur erklärt, sondern auch erfüllt, der den Willen des Vaters kennt. Und ihr, die Schüler. Er ist der Herr, der vom Vater die Vollmacht bekommen hat. Es ist unbegreiflich, das, was nur die Sklaven tun, jetzt kommt er praktisch mit der Erklärung. Und die Sklaven tun es widerwillig, behaupte ich mal so ganz pauschal. Was die alles tun müssen, das ist nicht nur Spaß und Hobby. Das hat der Herr Jesus freiwillig getan, aus Liebe getan. Das ist das, was Vers 1 gesagt ist. Und die Folge ist die, das gilt dann auch für die Jünger. Freiwillig und aus Liebe. Jetzt ist natürlich so, wenn ich von jemandem einen Auftrag kriege, kann ich den freiwillig oder gezwungen tun. Er möchte, dass die Jünger das gerne und freiwillig tun. Und wenn sie es nicht im Augenblick aus Begeisterung tun, dann doch aus Gehorsam. Und das ist auch eine Art Pflichterfüllung, die ja von Jesus geprägt und gemeint ist. Der Dienst für Jesus ist nicht immer eine Lustfrage. Es ist eher manchmal eine Gehorsamsfrage. Das wissen wir alle, die wir mehr oder weniger lang im Glauben stehen. Und manchmal kommt die Lust beim Tun. Das kann schon mal sein. Aber es ist eine Gehorsamsfrage und letztendlich wird Jesus dadurch geliebt und geehrt. Man könnte auch so sagen, es geht um die Pflicht zur Liebe zueinander. Das ist das, was Jesus ja hier will in dieser gegenseitigen Reinigung und Waschung. Und was wäre das anderes? Sie können 10-mal jemandem die Füße waschen und sich dann noch im Fernsehen zeigen lassen dabei. Da ist noch gar keine persönliche Bereinigung geschehen, falls da ein Zwiespalt ist zwischen den anderen. Verstehen Sie, was ich meine? Im Streit zu leben, das geht da nicht, sondern das geht ja darum, genau mit dieser Fußwaschung, dass der Persönliche die Vergebung einander gewährt wird und voneinander begehrt wird. Das ist die Bereitschaft zum Niedrigdienst. Ich behaupte, dass die Bitte um Vergebung und die Gewährung von Vergebung dieser Symbolik am nächsten kommt und diese Bereitschaft zum niedrigen Dienst darstellt. Einander, heißt Vers 14. Angesichts des zu erwartenden messianischen Reichs geht es nicht darum, der Größte zu sein, sondern diese Liebe in Demut zu praktizieren. Jesus sagt auch im Lukas-Evangelium, ich bin unter euch wie ein Diener. Bei den Jüngern geht es immer darum, manchmal bei uns auch vielleicht, wer ist der Größte? Was kann ich tun, um ein Stückle auf der Karriereleiter höher zu kommen? Während Jesus liebt bis hin zur Selbstaufgabe, da fangen die Jünger an zu neiden und zu überlegen, wer könnte von uns denn die größte Bedeutung haben? Ist ja interessant, wenn Sie die Evangelien lesen, kommen immer diese Leidensankündigungen, oder mir ist jetzt zweimal in der letzten Zeit gelesen, und anschließend die Frage, wer ist der Größte? Diese Zusammenhänge sind doch interessant. Und deswegen ist die Geschichte von der Fußwaschung ein ernsthafter Spiegel für uns, dass der Dienst uns nicht dass der Dienst uns davor bewahrt, zum Größenwahn zu kommen. Deshalb gibt Jesus dir sein Beispiel. Und wir sollen ihn nachmachen, ihm folgen, ihn nachahmen, so gut es möglich ist. Allerdings nicht, wir können, indem wir ihm folgen, ihn tun, wie er tut, eins nicht, und das brauchen wir auch gar nicht anzustreben. Wir können durch unser Tun die Welt nicht erlösen. Das kann nur er. Wenn man also dieses Nachfolgen und Nachahmen auch auf die Erlösung bezieht, dann liegt man verkehrt. Das ist so eine einmalige Tat von Jesus, das kann niemand wiederholen. Und weh dem, der meint, er müsste es wiederholen und vielleicht an seinem eigenen Dienstleben noch so viel Leiden unterbringen, dass er dann auch für andere noch was abgeben könnte. Das ist ja die Vorstellung auch jetzt übertragen auf die sogenannten Heiligen, die dann von ihren guten Werken noch etwas für uns abgeben könnten. Das wird nicht funktionieren. Darauf zu hoffen, ist sicher ein Fehlhoffen. Sondern wenn wir handeln wie Jesus, dann geht es darum, dass wir in seiner Kraft handeln und dienen. Und insofern sind wir dann auch nicht größer als der Herr, sondern wir sind der Knecht, die Knechte, die Mägde. Wir wollen nicht mehr als Jesus sein. Das ist, glaube ich, uns allen wichtig und klar. Und deswegen Vers 16 noch, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der ihn gesandt hat. Dass wir Acht geben vor falschem Lob. Also der Herr Jesus ist nicht von den falschen Leuten gelobt worden. Er ist falsch eingeschätzt worden, aber er ist nicht gelobt worden. Und wenn erklärte Gottesgegner, Jesusleugner, das Tun von Christen loben, da muss man immer ein bisschen skeptisch sein. Was wird hiermit bezweckt? Das könnte auch unter anderem eine Versuchung sein. Wir wollen nicht auf das Lob der Welt, in dem Sinne, ich sage es noch deutlicher, der Presse hoffen, denn die kann auch ganz schnell einen in die Pfanne hauen. Sondern wir wollen uns auf Jesus ausrichten, der bei dem Thema sagt, Johannes 15, Vers 16, denkt an das, was ich euch gesagt habe, also diese Parallelstelle. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Also, in Vers 17 noch zum Schluss, es geht darum, dass wir es wissen und dass wir es tun. Wer es weiß, ist schon im Vorteil. Wer es tut, ist noch einen Schritt weiter. Die Griechen haben immer Wert darauf gelegt, dass sie wussten, erkennen, Weisheit. Das ist deren Einstellung gewesen. Und da ist auch unsere gegenwärtige Welt ganz stark davon geprägt. Und deswegen fordert man ja auch im Augenblick so viel Bildung. Nicht nur damit mehr Arbeitsplätze ausgefüllt werden, sondern Bildung ist das Entscheidende. Aber Christus sagt nicht nur das Wissen, die Erkenntnis, die Logik ist entscheidend, sondern das Tun. Der Herr Jesus sagt zum reichen Jüngling, als er ihn gefragt hat, nächster barmherzige Samariter, wo er sagt, du hast recht geantwortet, tu das. Was der reiche Jüngling? Genau, es sind ja zwei. Also das, ja, du hast recht geantwortet, tu das. Also ich will mal so sagen, meistens geht es bei uns nicht ums Wissen. Wir reden lieber vom Wissen, als dass wir es, oder vom Tun, als dass wir es tun. Das ist das, was der Herr Jesus uns vorgegeben hat, dass wir es tun, was er uns aufgetragen hat. Und dass wir es aus Liebe tun und dass wir es als seine Hinterhergeher, Nachfolger tun. Ich komme zum Schluss. Aus Liebe Jesus dienen. Wir wollen dabei das in Blick nehmen, was er getan hat. und aus Liebe den Dienst recht annehmen. Das ist der andere Schritt, dass wir es dankbar in unser Leben aufnehmen und dass wir dann auch mit gutem Beispiel vorangehen. Für Jesus gehören nämlich beides zusammen, die Liebe und der Dienst. Amen. Ja, jetzt singen wir noch ein Lied. Moment mal, wo habe ich meinen Zettel?